So, wir starten in die letzte Runde von diesem Thema über den fünffältigen Dienst. Heute geht es um die Lehrer. Also die meiste Zeit wird es darum gehen, was die Lehrer so ausmacht. Und dann werde ich nochmal versuchen, am Ende den Sack zuzubinden und nochmal den Zusammenhang herzustellen, auch zwischen diesen fünf Diensten, die Paulus erwähnt in Epheser Kapitel 4. Darum ging es jetzt die ganzen Wochen. Und es ist im Grunde jeder Abend nur ein Anstoß gewesen, mal weiter drüber nachzudenken, tiefer einzusteigen in das, was die Bibel darüber lehrt. Es ist längst nicht erschöpfend gewesen, obwohl mein Gerede erschöpfend war vielleicht. Aber das, was drinsteckt in diesen Themen, ist weitaus mehr, als dass unser Leben reichen würde, all das zu entdecken. Aber so ist es ja mit allem, was von Gott kommt. Man sagt ja auch, die Bibel ist tiefer als lang. Also man hat sie relativ schnell mal durchgelesen, aber die Tiefen, die sind unergründlich, ja, wo man sein Leben lang das immer wieder lesen kann und dringt immer tiefer durch. Das ist im Übrigen eines der Fable von Lehrern, genau das zu tun, nämlich immer tiefer durchzudringen. Und heute wollen wir so ein Stück weit uns nochmal anschauen, was diesen Dienst des Lehrers ausmacht, auch im Zusammenhang mit diesen anderen Diensten. Und warum es gut ist, Lehrer zu haben. Also wir haben ab dem ersten Abend eigentlich schon gesagt, dass am ersten Abend, da hatte ich mal erwähnt, als ich so einen Abriss über diese fünf Dienste gemacht habe, da habe ich gesagt, manche Bibelausleger sehen in dem Dienst des Hirten und des Lehrers eigentlich einen Dienst. Also dass es dasselbe ist irgendwie. Das liegt zum einen daran, wie Paulus das aufzählt, das liegt an mehreren anderen Bibelstellen, so ein paar sprachliche Gründe, aber es liegt auch daran, dass viele sich ja auch zu Recht fragen, okay, ein Hirte, der gibt seinen Schafen zu essen, also der führt sie dahin, wo sie Nahrung finden. Was ist unsere geistliche Nahrung? Das Wort Gottes. Also der Dienst des Hirten ist sozusagen den Schafen, also den Menschen das Wort Gottes nahezubringen. Sie lehren und versorgen damit ihre Schafe. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben letzte Woche das Thema Hirte gehabt. Da habe ich ein bisschen in eine andere Richtung das Ganze geführt. Ich will mich bei dem Thema auch nicht zu sehr verzetteln, um das jetzt im Detail auseinander zu dividieren. Ja? Auch die verschiedenen Dienste, wir haben das auch diese Woche gemerkt, nicht diese Woche, jetzt in den Wochen bei diesem Thema, gerade auch bei den Fragen, die im Anschluss kamen, hatte ich ein paar Mal was dazu gesagt, wo auch die Frage ist, wo ist denn jetzt die Grenze? Waren nicht mehrere Leute in der Bibel auch irgendwie, haben die mehreren Diensten auch entsprochen oder wen ordnet man wo ein? Und man könnte sich da jetzt total verfransen, zu versuchen, das alles auseinander zu dividieren. Und ich glaube, darum geht es am Ende auch gar nicht. Manche Übergänge sind auch fließend zwischen den verschiedenen Diensten. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass diese Einordnung und das zu benennen und zu versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, was macht den einzelnen Dienst aus, das hilft uns, ein Stück weit was zu verstehen, was eigentlich viel komplexer ist, als ich es jetzt hier erklären kann. Wir können an der Stelle eigentlich nur sagen, Gott ist größer als alles, wie wir Gemeinde bisher kennengelernt haben. Gott ist größer als alles, wie wir es fassen können. Und ich finde, diese fünf Dienste, die beschreiben fünf unterschiedliche Blickwinkel, mit denen Gott auf diese Erde schaut. Und wir Menschen können höchstens einen Teil davon mal irgendwo abbilden, ja, durch die Art, wie wir begabt sind, wie Gott uns geschaffen hat, durch das, was wir wahrnehmen. Aber es ist letztendlich immer nur ein Ausschnitt. Es ist immer so, dass Gott unterschiedlichen Leuten einen unterschiedlichen Fokus gibt, wo sich ein Teil von seinem Wesen darin niederschlägt und darin widerspiegelt. Also ich habe ja die Themenreihe auch so genannt, der fünffältige Dienst, fünf Facetten vom Wesen Jesu, durch die er seine Gemeinde baut. Ich wurde schon darauf hingewiesen, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ja, das ist sprachlich, man hätte es besser ausdrücken können. Fünf Facetten des Wesens Jesu, durch die er seine Gemeinde baut. Aber darum geht es mir eigentlich, dass diese fünf Dienste was ausdrücken vom Wesen Jesu. Und wir nähern uns dem Ganzen so ein bisschen an. Ich möchte von daher jetzt die Frage des Hirtens und des Lehrers so behandeln, dass ich sage, die Lehrer, die werden in der Bibel auch oft genug separat genannt, auch neben den Hirten. Das lohnt sich, einfach mal zu schauen, was macht dieser Aspekt der Lehre im Reich Gottes aus? Wie sieht es aus, wenn Gott als Lehrer durch Menschen hindurchkommt? Von daher verstehe ich diese Dienste eigentlich so als Orientierungshilfe, um Gott in seiner Vielfalt besser zu verstehen. Wir in unserer Einfalt können dann Gott in seiner Vielfalt noch ein bisschen mehr erahnen, was da noch alles drinsteckt. Was ist ein Lehrer? Es geht ja bei diesem Thema, wenn Paulus das aufwirft, um geistliche Lehrer. Aber es hilft uns manchmal, geistliche Dinge zu verstehen, wenn wir sie im Natürlichen erstmal verstanden haben. Ich meine, Lehrer ist ja für uns alle ein bekannter Begriff. Jeder hat sie gehabt oder hat sie gerade noch, je nachdem, in welcher Lebenssituation ihr seid. Nicht jeder mag sie, leider. Viele sind froh, wenn sie aus der Schule kommen und vermeintlich denken, sie müssten nie wieder lernen oder irgendwas von irgendjemandem gelehrt werden. Furchtbar, wenn es tatsächlich der Fall sein sollte bei Einzelnen, dass man nach der Schule nie wieder lernt. Im Grunde war die Schule nur dazu da, ihnen zu zeigen, wie Lernen geht, und dann geht es richtig los. Die Wirkung guter Lehrer, die kann unserem Leben eine völlig andere Richtung geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt an eure Lehrer in der Schule denkt, ob ihr einen Lehrer hattet, wo ihr der Meinung seid, der hat eurem Leben eine andere Richtung gegeben, hat euch zumindest vielleicht davor bewahrt, gar nichts zu wissen und zu können. Aber die Wirkung wirklich guter Lehrer in unserem Leben, die ist unbezahlbar. Lehrer können uns auf eine Spur bringen, uns die Perspektive für Dinge eröffnen, wo wir in unserem Leben dann fortan andere Entscheidungen treffen, eine andere Richtung einschlagen und sich manches für uns eröffnet. Ich möchte ein Beispiel nennen. Man hat 2007 in Schweden ein eindrucksvolles Experiment durchgeführt für eine Fernsehsendung. So eine Doku-Soap von dem Fernsehsender SVT. Und die haben so eine Doku-Soap gedreht über einige Wochen hinweg, wo über 1 Million Leute jede Woche zugeschaut haben. Und die haben folgendes Experiment gemacht. Die haben für ein halbes Schuljahr 8 der besten Lehrer aus ganz Schweden in eine der schlechtesten 9. Klassen des Landes gesteckt. Also eine Schule in einem sozialen Brennpunkt mit einem schlechten Ruf. Fast die Hälfte der Schüler sind dort regelmäßig durchgefallen und haben den Abschluss nicht geschafft. Die 9. Klasse ist in Schweden das Ende der Grundschule und danach kann man eine weiterführende Schule besuchen. Und sozusagen in der 9. Klasse haben die dort über 1,5 Jahr hinweg sich diese Schule ausgesucht, in Malmö eine, und haben sich überlegt, was würde passieren, wenn wir 8 der besten Lehrer, so richtige Superlehrer, die im Land bekannt sind, in diese Klasse stecken, in die 9a der Johannesschule in Malmö, für ein halbes Jahr lang und gucken, was aus diesen Schülern werden kann. Und dieses Experiment haben sich, wie gesagt, über 1 Million Leute jede Woche mit angeschaut, was daraus geworden ist. Also wie gesagt, fast die Hälfte der Schüler ist in den Jahren zuvor in dieser Schule durchgefallen, in der 9. Klasse. Und die Schule war sogar vor der Schließung bedroht, wegen der schwachen Leistungen der Schüler. Jetzt hat man also diese 8 super Lehrer dort reingesteckt in die Klasse 9a und geschaut, was passiert. Und dann war natürlich fürs Fernsehen auch gut aufgezogen, das Ganze. Es gab so paar Hauptakteure über diese Wochen hinweg, zum Beispiel ein Schüler, der seit mehreren Jahren nicht zum Sportunterricht erschienen ist, war plötzlich konfrontiert mit einem richtigen Sportlehrer. Und der hat das zum einen nicht geduldet, dass der, also hat auch ein Stück Disziplin reingebracht, dass der seit Jahren nicht zum Sportunterricht gekommen ist, hat ihn aber auch nicht gezwungen, sondern, und die Fernsehzuschauer konnten das alle so mitverfolgen, wie er in mehreren Gesprächen den dazu gekriegt hat, dass der nach mehreren Jahren plötzlich wieder zum Sportunterricht gekommen ist. Einfach nur, indem er mit ihm geredet hat. Einer der besonderen Helden dieser Fernsehsendung war der Mathelehrer, so ein richtiger Super-Mathelehrer, Star Wars Luca oder so hieß der. Nicht Star Wars, Star Force, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der war einer der Stars der Sendung. Unter seiner Führung in diesem halben Jahr wurde diese Klasse im Sorgenfach Mathe zur besten Klasse des Landes. Also so habe ich es in Erinnerung. Dass er aus dieser Klasse in Mathe, er hat die an die Landesspitze gebracht, innerhalb von einem halben Jahr. Seine Philosophie war die, dass er sagt, die Schüler müssen mich mögen, dann mögen sie auch das Fach, das ich mag und sie wollen mich dann nicht traurig machen und werden dann gut in Mathe. Luca, also so, das war sein Nachname oder so, war im Grunde ein didaktisches Genie, einfach wie der Mathe unterrichtet hat und die Klasse wurde eigentlich maßgeblich wegen seiner Fähigkeiten als Lehrer in Mathe innerhalb von einem halben Jahr so gut. Das Endergebnis war, dass nach dem halben Jahr Experiment sozusagen die Klasse 9a zur drittbesten Klasse Schwedens wurde, von den ganzen Schulen dort in Schweden. Und 95% der Schüler haben am Ende die Zulassung für eine weiterführende Schule bekommen, nachdem in den Jahren zuvor die Hälfte durchgefallen ist. Einfach nur, weil man 8 richtig gute Lehrer in eine Klasse gesteckt hat. Man darf das vielleicht jetzt nicht zu sehr vereinfachen. Ich glaube, der Einfluss von Kameras, die einen die ganze Zeit filmen, tut vielleicht auch noch sein Übriges. Es gibt sicherlich mehrere Gründe, aber was man an der Stelle lernen konnte, war, dass Lehrer tatsächlich Einfluss haben. Also richtig gute Lehrer haben einen Einfluss, weil das hat man bei den Lehrern auch gemerkt, die waren ja sonst an anderen Schulen und die haben dort auch hervorragende Schüler hervorgebracht. Also zum Beispiel dieser Mathelehrer ist ansonsten an einer Schule, ich glaube im Moment immer noch oder so, der unterrichtet an einer Schule, wo fast nur Migranten aus 30 verschiedenen Ländern sind. In manchen Klassen sind höchstens ein paar einzelne Schweden. Der Rest, die sind zusammengewürfelt von überall, ich glaube 30 verschiedene Sprachen oder so, in der Schule und seine Klassen sind überdurchschnittlich in Mathe. Egal von wo die Leute herkommen, er als Lehrer hinterlässt an der Stelle eine Spur. Die PISA-Studie, die hat in den USA gezeigt, als man das dann so ausgewertet hat, dass gute Lehrer in einem Jahr 1,5 Jahre Lernfortschritt erzielen können und schlechte Lehrer erreichen in einem Jahr 1,5 Jahr Lernfortschritt bei ihren Schülern. Ja? Das macht unterm Strich also ein ganzes Jahr aus, innerhalb von einem Jahr. Also ich hoffe, ihr versteht diese höhere Mathematik. Also angenommen, das stimmt grundsätzlich, dass man das so sagen kann. Wäre jetzt nochmal die Frage, was ist ein guter und was ist ein schlechter Lehrer und wie bewertet man das und so. Aber jetzt stellt euch vor, was es für einen Unterschied macht, egal ob jetzt schulische Bildung oder auch geistliches Wachstum, also auch so geistliche Lehrer, was macht es für einen Unterschied, wenn man 20 Jahre lang seines Lebens von guten Lehrern umgeben ist, so im Geistlichen, aber auch im Natürlichen, wenn man in einem Umfeld ist, wo einem gute Lehrer begegnen, 20 Jahre lang, nach der Rechnung würde das bedeuten, dass man in diesen 20 Jahren ein Wachstum von 30 Jahren erlebt hat und wenn man schlechte Lehrer um sich herum hat, hat man in 20 Jahren ein Wachstum von 10 Jahren erlebt. Das ist eine Differenz von 20 Jahren gleich mal. Ja. Weiß nicht, ob man es so vereinfachen kann, so sagen das diese Studien. Manche Untersuchungen, die sagen, dass gute Lehrer mehr Lernfortschritt bewirken als kleine Klassen, als bessere Ausstattung der Schule und alle sonstigen Faktoren, die man auch anführen könnte, warum Schüler besser lernen können oder schlechter lernen können. Und manche sagen, der Lehrer hat an der Stelle die größte Wirkung. Andere Dinge haben auch eine Wirkung, aber an den Lehrer kommt das alles nicht ran. Also wenn das stimmt, dann kommt guten Lehrern eine erhebliche Bedeutung zu in unserem Leben. Dann kann es einen Unterschied machen für unser ganzes Leben, ob wir die Chance hatten, von guten Lehrern umgeben zu sein und eben auch von guten geistlichen Lehrern, die uns geistlich in unserem Wachstum, in unserer Beziehung zu Gott vorangebracht haben. Das hat eine Bedeutung am Ende, wenn man es jetzt im natürlichen Bereich sieht oder auch im geistlichen Bereich, das hat einen Einfluss auf ganze Schulen, auf ein ganzes Land, auf eine ganze Generation, auf ganze Gemeinden und eben auch auf mich. Was für Lehrer mich umgeben, ob ich gute geistliche Lehrer habe. Im Buch Hosea, bei dem Propheten Hosea, gibt es eine Strafrede oder so ein Gerichtswort an die Priester in Israel. Und das ist interessant, was dort steht. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Das ist ein dramatisches Wort, was hier ausgesprochen wird über die Priester in Israel. Die Priester hatten ja verschiedene Funktionen und eine davon war, dass sie das Volk auch gelehrt haben. Also sie haben im Grunde das Reden Gottes auch verwaltet, ne? Also das Gesetz, und waren dafür zuständig, das weiterzugeben ans Volk, was Gottes Wille ist. Und hier wird der Untergang des Volkes Israels wahrgenommen in diesem Text und es wird auf einen Faktor zurückgeführt. Warum geht das Volk zugrunde? Hosea sagt es uns, die Priester haben die Erkenntnis verworfen. Genau genommen steht hier, das Volk wird vernichtet wegen dem Nichtvorhandensein von Erkenntnis. Weil Erkenntnis fehlt, und Erkenntnis meint hier vom Wort her Wissen, Verständnis, Einsicht, Kenntnis, also dass ich Dinge verstehen kann. Dass das Volk Dinge verstehen kann, dafür wären an der Stelle anscheinend die Priester zuständig gewesen, dass Erkenntnis zunimmt und dass Verständnis wächst. Die Priester werden hier dafür verantwortlich gemacht, dass das Volk keine Erkenntnis hat. Die Priester waren, wie gesagt, hatten auch die Funktion des Lehrers, eigentlich über Strecken hinweg, so im Alten Testament, nämlich das weiterzugeben, was Gott schon offenbart hat, was der Wille Gottes ist. Und dann wird hier in Hosea 4 aufgezählt, was daraus alles folgt. Also das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und was folgt daraus alles? Dann wird aufgezählt, im Grunde Raub, Armut, Hurerei, Alkoholismus, Okkultismus und so weiter und so fort. Das heißt, das, was hier so an Logik hergestellt wird im Hosea-Buch, ist, aus einem Mangel an Erkenntnis, also ein Mangel an Wissen, an Verständnis, dass ich Dinge richtig verstehe, folgen Taten der Sünde. Das ist eine krasse Herleitung. Der Umkehrschluss wäre, Erkenntnis bewahrt ein Volk davor, dass es aus dem Willen Gottes rauskommt, also dass es sich versündigt in Taten. Also alles beginnt mit unserem Denken. Und aus unserem Denken folgen dann die Taten. Das ist eine Logik, die eigentlich immer wieder auftaucht in der Bibel. Wenn unser Denken falsch gepolt ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn auch die Taten, die wir tun, schräg sind. Das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis und die dafür zuständig gewesen wären, die Erkenntnis weiterzugeben, zu lehren, das sind diejenigen, die an der Stelle angeklagt werden. Nämlich die Lehrer, in dem Fall die Priester. Aus meiner Sicht haben Lehrer in der Gemeinde vor allen Dingen eine große Funktion und das ist, dass sie unser Denken erneuern. Lehrer verändern, also verändern, das klingt so nach Gehirnwäsche, aber Lehrer helfen uns, dass unser Denken zum Guten erneuert wird. Immer und immer wieder, immer intensiver. Lehrer prägen das Denken von Menschen. Lehrer sind dazu da, Menschen zu erneuern im Denken. Die meisten Veränderungen in unserem Leben, die geschehen dann, wenn wir anfangen, anders zu denken über bestimmte Dinge. Und das ist ja was viele aus Erfahrung wissen, dass bestimmte Veränderungen, die wir uns vielleicht gewünscht haben, die sind in dem Moment passiert, wo in uns Sachen klarer geworden sind, wo wir plötzlich was verstanden haben. Und dann ist es auch manchmal gar nicht mehr so schwer, bestimmte Sachen umzusetzen. Aber solange wir nicht hinterherkommen mit unserem Denken, mit unserem Verstehen, fallen uns viele Sachen schwer. Und das wird jeder Therapeut, jeder Psychologe, jeder Suchttherapeut oder so wird das auch sagen. Wenn bestimmte Leute im Denken nicht klar sind, dann braucht man sich nicht wundern, warum sie nicht frei werden von Süchten, warum nichts vorangeht im Leben, warum sich bestimmte Dinge nicht verändern. Es fängt im Denken an. Deswegen sagt Paulus auch, in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das Ziel ist in unserem Leben, dass wir nicht gleichgeformt sind, also das ist ein interessantes Wort auch, nicht gleichgeformt sind mit dem Rest der Welt, also dass sozusagen das Ziel ist, dass es einen Unterschied gibt, dass es einen offensichtlichen Unterschied gibt zwischen uns und unserem Leben und dem, wie der Rest der Welt funktioniert, weil wir einfach mal für eine andere Welt gemacht sind. Wir sind für eine andere Welt geschaffen. Deswegen ist Gottes Ziel immer, dass wir als Menschen so ticken, dass wir mit seiner Welt zusammenpassen. Und das bedeutet, dass wir auch manchmal anders geformt sind als der Rest dieser Welt. Und wie geschieht das? Wie wird man also verwandelt? Hier laut Paulus, wie wird man verwandelt in einen anderen Menschen? Durch die Erneuerung des Sinnes. Das griechische Wort, was hier mit Sinn übersetzt ist, das ist schlicht und einfach unser Verstand, unsere Vernunft, unsere Gesinnung, worauf wir ausgerichtet sind innerlich in unseren Gedanken, unsere Gedankenwelt halt, also unser Wahrnehmungsvermögen, unser Urteilsvermögen, das hängt da alles mit zusammen. Das ist das, was erneuert werden soll, damit wir nicht gleich geformt sind wie der Rest dieser Welt. Also unser Verstand ist sehr wichtig dafür, dass wir Jesus nachfolgen können. Das wird ja manchmal so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, so Verstand und Gefühl und Herz und wie man es auch nennt. Und die einen regen sich auf, dass bei den anderen nur das wichtig ist und die anderen umgekehrt und so weiter. Aber wichtig ist von der Bibel her alles. Also weil wir bestimmte Dinge nur mit dem Verstand wahrnehmen, bestimmte Dinge nehmen wir eben auch genau nicht mit dem Verstand wahr. Wir werden mit unserem Verstand an unsere Grenzen kommen, genauso wie wir mit allen anderen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, auch an unsere Grenzen kommen. Bestimmte Dinge erlebe ich nur mit bestimmten Werkzeugen. Und dazu dient unser Verstand. Und genau der soll erneuert werden, damit wir Gottes Willen konsequent umsetzen können. Ansonsten funktioniert das nicht. Wir können viele Dinge nicht leben, wenn wir in unserem Denken schräg drauf sind. Und gleichzeitig ist aber unser Denken auch wieder nur ein Teil vom Ganzen. Und es braucht die anderen Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, dass wir insgesamt als Menschen in sein Ebenbild wieder verwandelt werden und für ihn gebrauchsfähig sind. Es wird manches in unserem Leben mit Gott erst dann geschehen, wenn wir einer guten Lehre ausgesetzt sind, wenn wir uns guten Lehrern aussetzen und selber uns dafür öffnen, dass gute Lehrer uns prägen können, damit unser Denken erneuert werden kann. Gute geistliche Lehrer, die konfrontieren uns immer mit dem Reich Gottes. Ein guter Lehrer, der wird uns immer mit Gottes Realität und mit der Realität des Reiches Gottes konfrontieren. Und damit tun gute Lehrer genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat in seiner Zeit, als er auf der Erde war, erheblich viel Zeit, erheblich viel Predigtzeit, sage ich mal, damit auch gefüllt, dass er über das Reich Gottes gelehrt hat, mit Beispielen, mit Gleichnissen, mit Vergleichen. Er hat alle Register gezogen und immer wieder gesagt, das Reich Gottes ist so, das Reich Gottes kann man damit vergleichen, Gott funktioniert so und so, sein Reich breitet sich so und so aus. Und dann heißt es, ich überfliege nur mal Lukas 8, Vers 1, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm, also Jünger. Oder Lukas 9, Vers 2, und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Oder Vers 11, und als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm und es nahmen sie, nee, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und dann heißt es sogar, Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes, also Johannes dem Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder trinkt mit Gewalt hinein. Also das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes dem Täufer und dann kommt die Ära, wo das Reich Gottes gepredigt werden wird. Oder dann in Apostelgeschichte 1, Vers 3, da wird berichtet, Jesus ließ sich 40 Tage lang hindurch von ihnen sehen, von den Jüngern, also nach seiner Auferstehung, war er 40 Tage unter seinen Jüngern und redete über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Also Jesus selbst ist das Vorbild für einen guten Lehrer. Ein guter Lehrer hat die Perspektive des Reiches Gottes. Und das ist das, was er vermittelt. Jetzt ist aber nun mal das Reich Gottes nicht vergleichbar mit irgendeinem Reich dieser Welt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen den Reichen dieser Welt, die uns prägen, und es gibt einen Unterschied, also es gibt den Unterschied eben zum Reich Gottes. Deswegen ist gute Lehre auch nicht immer kompatibel mit den Reichen dieser Welt. Es ist nicht kompatibel mit dem Reich meiner Erfahrungen. Das Reich Gottes ist nicht immer kompatibel mit dem Reich meiner Persönlichkeit und meiner Gewohnheiten und meiner Prägungen und meiner Familie und meiner Gemeinde und der ganzen Gesellschaft und alles, was uns geprägt hat. Gute christliche Lehre überwindet so weit wie möglich die Grenzen unseres menschlichen Denkens und die Grenzen, die uns gesetzt wurden durch unsere Prägung. Und gute christliche Lehre wird uns in unserem Denken immer näher ranbringen an die Realität des Reiches Gottes. An die Realität Gottes, wie er ist, wie er handelt, was er geplant hat mit dieser Welt, was ihm wichtig ist, gerade jetzt in dieser Zeit und mit mir und mit uns allen. Und das ist das, wo gute Lehrer uns immer hinführen werden. Ich glaube, dass Paulus deshalb auch in 1. Korinther 12, Vers 28, wo er auch diese Dienste zum Teil aufzählt und noch ein paar andere Dienste, ich glaube, dass er genau deshalb auch die Lehrer so ein bisschen in die Mitte setzt. Also er sagt, erstens sind die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer und dann zählt er noch einige andere Dienste auf. Erst kommen diejenigen, nämlich die Apostel und die Propheten, die vordergründig eigentlich den Blick und den Fokus auf den Himmel gerichtet haben, auf Gott. Danach kommen später dann die ganzen Dienste, die ihren Fokus auf die Menschen gerichtet haben, um den Menschen zu dienen. Und dazwischen stehen eigentlich die Lehrer, weil das sind diejenigen, die das versuchen zu dolmetschen zwischen Himmel und Erde. Das sind diejenigen, die das versuchen runterzubrechen, die eigentlich zwischen dem Übernatürlichen und dem Natürlichen versuchen, die Welt zu erklären, dass man es versteht, dass man es umsetzen kann, dass man versteht, wie, das ist das, was ich am ersten Abend gesagt habe, wie diese Fließrichtung eigentlich vom Himmel auf die Erde geht. Also wir beten das, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wirken, seine Intention, alles, was er tun möchte, kommt vom Himmel auf die Erde und die Lehrer sind so ein Stück diejenigen, die das schaffen, das zu verstehen, zu übersetzen, zu ordnen. Und die einen, die haben ihren Fokus auf den Himmel gerichtet, die anderen haben ihren Fokus auf die Menschen, also jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und die Lehrer müssen das alles irgendwie ordnen und uns helfen zu verstehen, wie alles seinen Platz hat. Ich glaube, dass genau in diesem Punkt, nämlich, jetzt habe ich irgendwas übersprungen. Wo sind wir hier? Ach so, nee, das kommt gleich. Nee, wo war ich denn? Das hatte ich schon, ne? Das kommt gleich, genau. Also ich glaube, genau dieser Punkt, nämlich, dass unser Denken konfrontiert wird mit dem Reich Gottes, genau darin liegt der Unterschied zwischen guten und schlechten Lehrern. Also ich rede jetzt von geistlichen Lehrern. Ob es den Lehrern gelingt, unser menschliches Denken, unsere Prägung, wie wir als Menschen ticken und wie wir die Welt verstehen, ob es ihnen gelingt, uns ranzuführen an die Dimension des Reiches Gottes und Gottes Perspektive zu verstehen, genau das zeichnet einen guten geistlichen Lehrer aus. Wenn er es schafft, uns in unserem menschlichen Denken mit dem Reich Gottes zu konfrontieren und unseren Horizont an dem Punkt zu erweitern. Und an der Stelle sagt Paulus einen interessanten Satz oder mehrere. In 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 4, und ich lese mal nach der Luther-Übersetzung, weil die so schön klingt. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Also, Paulus sagt hier nach Luther-Übersetzung, es ist eine Gefahr, dass Menschen sich von der heilsamen Lehre abwenden, das nicht aushalten können, und sie werden nach ihren eigenen Gelüsten, also nach dem, was sie selbst einfach menschlich in ihren menschlichen Instinkten antreibt, werden sie sich selbst Lehrer aufladen und sich an Lehrer hängen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das ist so schön. Also sozusagen, wo sie sich hingezogen fühlen, wo sie intuitiv bei denen landen. Von dem her, was sie hören wollen. Ja, das ist das, was sie hören wollen. Also falsche Lehrer lehren, wonach Menschen die Ohren jucken. Das ist das, was hier drin steckt. Falsche Lehrer, das ist ein Kennzeichen von falschen Lehrern. Sie lehren Dinge, wonach den Menschen die Ohren jucken. Also das, was einfach Menschen in ihren menschlichen Instinkten hören wollen. Die Ohren jucken uns ja, also ich bleibe mal bei dieser Formulierung, die Ohren, die jucken uns ja immer nach dem, also eigentlich meistens nach dem, was einfach dem Zeitgeist entspricht, nach dem, was uns als Menschen einfach mal menschlich geprägt hat. Was unserer Prägung entspricht, was unserem Denken entspricht, was uns vertraut und bequem ist. Also Zeitgeist in dem Sinne, also das, was so die Mentalität ausmacht, die eine Gesellschaft hat, die Prägung, die sie hat, das ist eigentlich das, worin sich eine Gesellschaft, worin sich ein Mensch sicher und bequem fühlt. Das ist das, was uns leicht durch den Kopf geht und leicht von der Hand geht. Zeitgeist zu lehren bedeutet aber dann an der Stelle auch immer wieder ein Stück falsch zu lernen. Zumindest häufig. Und das liegt daran, weil Gottes Realität immer unsere menschliche, egozentrische und selbstzufriedene Natur konfrontiert. Das, was uns als Menschen menschlich prägt, das ist einfach das, was unserem Ego entgegenkommt. Was unserer Selbstzufriedenheit entgegenkommt. Das ist das, worin wir uns menschlich sicher fühlen. Und wenn jetzt also Lehre über das Reich Gottes kommt, wenn Gott sich offenbart, wenn wir konfrontiert werden mit dem Wesen Gottes und mit dem, was er sich denkt, dann ist es immer eine Konfrontation mit dem, wie wir einfach menschlich aufgewachsen und geprägt sind. Und jetzt könnte man sich drüber auslassen, also wer diesen Zeitgeist unter uns prägt und so. Und ich glaube, der große Feind, also wenn es um den Zeitgeist geht, sind nicht zuerst die großen Leitmedien, die Lobbyisten, die politischen Gruppen oder die Wirtschaft oder sonst was, sondern ist vor allen Dingen einfach mal unser menschliches Herz. Das, was eine Gesellschaft prägt, von oben nach unten und unten nach oben, ist einfach mal das, wie wir als Menschen in unserem Herzen ticken. Unsere gefallene menschliche Natur wird sich immer an Lehren, an Lebensstil, an Dinge heften, die uns in unserem Ego und in unserer Selbstzufriedenheit und in unserer Bequemlichkeit bestärken. Und das, was das Reich Gottes aber tut, wenn es uns gelehrt wird, wenn es uns begegnet ist, dass es genau das konfrontiert. Dass es genau an der Stelle uns herauslockt. Dass es genau an der Stelle was entgegensetzt. Echte Gotteserkenntnis, die durch gute Lehrer zu uns kommt, wird genau das tun. Dass es den Zeitgeist und unsere menschliche Prägung konfrontiert. Wenn ich bei einer guten Predigt immer denke, das müsste jetzt mal der oder der hören, oder schade, dass der jetzt nicht da war, oder richtig so, gib's ihn, predige weiter so, dann zeigt es oft, dass wir persönlich eigentlich im Moment gerade nicht sehr empfänglich sind für das Reden Gottes. Wenn wir immer zuerst bei den anderen sind und nicht wahrnehmen, was es mit uns persönlich zu tun hat und wie es das in uns konfrontiert, wie wir menschlich, in unserer gefallenen menschlichen Natur geprägt sind, dann zeigt es, dass wir gerade nicht sehr empfänglich sind für Gott. Denn diese Haltung, wo ich immer zuerst an den Erkenntnismangel des anderen denke und den konfrontieren will, eigentlich mit dem, was gerade gelehrt wird, das ist ein häufiger Ausdruck von Selbstzufriedenheit und Egoismus und Egozentrik. Wo ich nicht wahrnehme, was Gott eigentlich mir persönlich gerade zu sagen hat. Ich fühle mich selbst richtiger, weil der andere so falsch liegt. Ja, das ist eine billige Psychologie. Also das hilft uns nicht weiter, wenn wir uns selbst besser fühlen, weil der andere so falsch ist. Das ist im Kern nicht Wahrheit, sondern das ist Stolz. Wenn wir darin festhängen und wenn wir auf diese Weise Lehre in uns aufnehmen, wir sind alle auf irgendeine Weise vom Zeitgeist infiltriert. Das ist eine, wie soll ich sagen, man kann sich es auch schönreden, ja, wenn wir denken, uns betrifft es nicht und die anderen müssen es mal hören. Jede christliche Gemeinde ist auf irgendeine Weise ein Kind ihrer Zeit. Und wir selbst auch. Und Gott hilft uns, an entscheidenden Punkten darüber hinauszukommen und manches zu durchbrechen. Aber jede Zeit hat ihre Prägung und das meiste davon bekommen wir selber gar nicht mit. Empfänglich für echte Gotteserkenntnis zu sein, bedeutet, dass wir uns das erstmal eingestehen und dass wir immer zuerst, wenn uns Gott gelehrt wird, wenn uns das Reich Gottes gelehrt wird, dass wir zuerst die Konfrontation mit unserer eigenen Schuld wahrnehmen. Da, wo das Reich Gottes einfach mal anders ist, als wir ticken. Dass wir das immer zuerst wahrnehmen und dass wir Buße tun darüber und dass wir von dem Standort dann aus, wo wir selbst Heilung erleben, in den Punkten, wo Gott unsere Perspektive und unser Denken verändert hat, dass wir von dem Standpunkt aus dann in Barmherzigkeit und Liebe anderen helfen, an der Stelle weiterzukommen und neues Denken auch einzunehmen. Und das ist eben genau das, wonach unsere menschlichen Ohren aber in der Regel nicht jucken. Also dieses Wahrnehmen von unserer eigenen Distanz zum Reich Gottes und zu dem, wie Gott ist und wie Gott tickt. Demut, die wird mich dahin bringen, dass ich bei der Begegnung mit Gottes Wahrheit erkenne, dass ich in nichts besser bin als irgendein anderer Mensch. Paulus bringt es auf den Punkt, er sagt, ich bin der größte aller Sünder. 1. Timotheus 1, Vers 15. Und ich glaube, in dieser Haltung ist man dann wirklich fähig, Gottes Lehre anzunehmen und anzufangen, das falsche Denken, was in allen Menschen drin ist, dann auch bei anderen in Liebe zu konfrontieren. Wir können nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Wir können nur an der Stelle, wo unsere eigenen Wunden geheilt wurden, anderen Heilung bringen. Wir können nur an der Stelle, wo wir verstanden haben, dass wir selbst erneuerungsbedürftig sind und wo Gott uns geholfen hat, manche Dinge anders zu sehen, nur an den Punkten sind wir überhaupt fähig, anderen Leuten auch zu helfen. Vollmacht bekomme ich immer in dem Bereich, wo meine eigenen Wunden geheilt wurden. Und falsche Lehrer aber wiederum, die predigen Dinge, die unsere menschliche und selbstzufriedene Natur in Ruhe lassen. Wo wir nicht damit konfrontiert werden, dass das Reich Gottes nun mal anders funktioniert als wir in unserer menschlichen Prägung. Falsche Lehrer predigen Dinge, die uns schön über andere reden lassen, also über die böse Welt, über die gesetzlichen, menschenverachtenden Fundamentalisten oder über die gesetzlosen, humanistischen Liberalen oder wie auch immer. Ja, ist völlig egal, welche Kategorien man da einsetzt. Falsche Lehrer werden uns immer dazu bringen, über die anderen zu reden und uns über die anderen zu erheben und uns selbst dabei besser zu fühlen, aber wir werden nicht konfrontiert mit der Realität des Reiches Gottes, die wir alle bitter nötig haben, wo unser Denken grundlegend erneuert werden muss in allen Bereichen des Lebens. Weil Gott nun mal Gott ist und nicht ein Mensch und schon mal gar nicht ein gefallener Mensch, so wie wir. Und an der Stelle, wo Lehrer sich aufmachen, gute Lehrer zu sein, werden sie genau das ansprechen in unserem Herzen. Nämlich alle Bequemlichkeit und Selbstbezogenheit und auch Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit. Echte Lehrer Gottes, die erzeugen eine eigene Betroffenheit in uns und auch Aha-Effekte bei der Begegnung mit Gott, der so anders ist als unser menschliches Denken. Über Jesus wird an einer Stelle im Hebräerbrief gesagt, er wurde in allem versucht wie wir. In allen Dingen wurde Jesus versucht wie wir. Also wie können wir dann glauben, dass es auch nur irgendein Thema auf dieser Welt gibt, was für uns nicht relevant ist, dass es nur irgendeine Versuchung gibt, der wir nicht erliegen könnten, dass es auch nur irgendwas gibt, wo wir uns zurücklehnen könnten und sagen, das betrifft die anderen. Und deswegen, wenn uns gute Lehre begegnet, dann wird sie immer bewirken, dass wir selbst betroffen sind, dass wir selbst erkennen, was hat das Reich Gottes mit meinem Leben in dieser Sache jetzt gerade zu tun. Es ist auch eine falsche Vorstellung, wie ich finde, dass echte Lehrer Gottes immer die Wahrheit und falsche Lehrer immer Lüge verkündigen würden. Das wäre dann leicht für uns einzuordnen, ja? Dass wir sagen, ein guter Lehrer ist der halt immer Recht hat, ne? Der immer biblische Wahrheit verkündet und so, und ein schlechter Lehrer ist der, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, nee, wie heißt der Spruch, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht oder so. So funktioniert das Leben ja nicht. Es gibt außer Gott keinen einzigen Lehrer, der immer Recht hat und der immer die Wahrheit sagt. Jesus sagt, was nennt ihr mich gut? Nur einer ist gut, nämlich Gott. Nur Gott ist gut. Es gibt keine menschlichen Lehrer, die immer gute Lehre bringen. An der Stelle sind wir auch, wenn wir das erkennen, auch bewahrt davor, Menschen zu verherrlichen anstelle Gottes. Es gibt keinen einzigen christlichen Lehrer, der an allen Punkten Recht hat und mit Gott übereinstimmt. Weil wir einfach fehlbare Menschen sind. Sowas zu erwarten wäre daneben. An der Stelle setzen wir einen Menschen an die Stelle Gottes. Einen erlösungsbedürftigen Menschen. Genauso wenig gibt es Irrlehrer, die nicht auch an irgendwelchen Punkten gute göttliche Wahrheiten weitergeben. In den meisten Fällen ist es so. Die allerwenigsten, die lernen nur Dinge, die man verurteilen muss. Es wäre auch so leicht, das dann zu durchschauen, ja? Aber ist es ja meistens nicht. Also als Beispiel in der Geschichte haben oft viele fromme Menschen sich von von nationalistischen und rechten Diktatoren blenden lassen, weil die oft in der Geschichte eine konservative Familienpolitik und Sexualethik und so vertreten haben. Ja, das war in unserer deutschen Geschichte so, das ist überall so, das ist ganz unabhängig von Religion, das ist unabhängig von Gegend auf der Welt. Das ist beim IS genauso wie bei den Nazis, dass mitunter entweder die frommen Moslems oder die frommen Christen oder wie auch immer sich einfangen lassen, weil an vielen Punkten also Wertevorstellungen gelehrt werden, die irgendwie kompatibel sind. Also zum Beispiel auch mit einem konservativen christlichen Denken, mit einem bibelgläubigen, fundierten christlichen Denken. Und umgekehrt ist es aber auch genauso, dass in linken Diktaturen, also bei den Kommunisten zum Beispiel, genauso gutmeinende Menschen sich blenden lassen haben, weil dort ebenso endlich mal wichtige biblische Prinzipien gelehrt werden, was die Gesellschaft und die Wirtschaftsordnung und so weiter betrifft, wo man genauso sagen kann, das ist doch eine gute Lehre. Und immer wieder ist es eine Herausforderung, sich nicht von diesen einzelnen Sachen, von diesen einzelnen Einzelthemen dann einfangen zu lassen, weil die Gefahr ist, dass man sich an diesen einzelnen Themen und Lehren festbeißt und dann das ganze andere finstere Leid, was dann noch kommt, billigend in Kauf nimmt. Weil ja, an diesem Punkt, bei diesem Thema, liegt er ja richtig. Und es ist eine Tragik, das hat unsere Gemeinden auch in Deutschland im Dritten Reich zerrissen. Und jeder hatte andere Themen, wo er gesagt hat, das sind Gründe, Hitler als Messias anzuerkennen. Das sind Gründe, die NSDAP zu wählen oder so. Und es ist egal, ob links oder rechts oder in jedem Regime ist es so, wo man am Ende eine Perspektive des Reiches Gottes braucht und das steht über allem, was wir an menschlichen Systemen kennen. Gute Lehrer werden immer versuchen, die höheren Interessen des Reiches Gottes zu vermitteln, die meistens über diesen ganzen vielen einzelnen Themen stehen, die auch wichtig sind. Aber das Reich Gottes steht über allen Themen, die sich irgendeine Partei, irgendeine Gruppe, irgendeine Kirche, irgendjemand auf die Fahnen schreiben könnte. Jesus sagt, wie gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist eine völlig eigene Kategorie. Das Reich Gottes lässt sich nicht in voller Form wiederfinden in irgendeiner menschlichen Gruppe und selbst wenn es eine Kirche ist. Sondern das Reich Gottes ist eine Kategorie, die über allem steht. Deswegen konfrontiert uns echte göttliche Lehre immer mit unserer kleinen Welt, in der wir geprägt wurden. Gute Lehrer, die machen Gott nicht zu einem von uns. Ja, gute Lehrer machen Gott nicht einfach zu einem von uns, der zu der Fraktion gehört, zu der ich mich gerade halte, zu der Gruppe, wo ich gerade dazu gehöre. Gott macht sich nicht eins mit unseren politischen Systemen, mit unseren Gruppen, Konfessionen und Interessengemeinschaften. Ein eindrucksvolles Beispiel will ich kurz erwähnen, was ich spannend finde. Josua stand kurz vor der Einnahme von Jericho mit dem Volk Israel. Und er war noch draußen auf dem Feld, mitten im Krieg, hatte Angst vor den Feinden und plötzlich steht ein Mann vor ihm mit einem Schwert in der Hand. Könnt ihr nachlesen, Josua 5, Verse 13 und 15. Und Josua stellt die Frage, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Also gehörst du zum Volk Israel, zum Volk Gottes oder gehörst du zu unseren Feinden? Und Josua versucht die Welt in diesen zwei Lagern gerade zu verstehen, also das Volk Gottes und die Feinde des Volkes Gottes. Und er versucht diesen Mann, der mit Schwert vor ihm steht, einzuordnen in diese zwei Kategorien. Und spannend ist die Antwort, vor ihm steht der Engel des Herrn und er sagt nein. Also auf die Frage, gehörst du zu denen oder zu uns, sagt er nein, also weder noch. Sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Er gehört weder zu Israel, zum Volk Gottes, noch zu den Feinden, sondern er ist vom Heer des Herrn. Er ist der Engel des Herrn und er ist jetzt gekommen. Also weder noch. Gott und sein Reich sind eine völlig eigene Kategorie. Der Engel des Herrn, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Engel des Herrn macht sich nicht mal eins mit dem Volk des Herrn. Er sagt nicht mal, ich gehöre zu euch, zum Volk Gottes, sondern er bleibt dabei, dass es nochmal eine eigene Größe ist, eine eigene Kategorie. Also wenn nicht mal das der Fall ist, dass sich Gott mit dem Volk Gottes jetzt identifiziert und sagt, ich bin einer von euch oder so, na wie, dann kannst du überhaupt keine einzelne Gruppe, Kirche, Gemeinde auf dieser Welt geben, die Gott völlig fassen kann. Wo man sagen kann, Gott ist einer von uns. Und wir haben Gott auf unserer Seite in vollster Form. Wenn Gott sich nicht mal in diesem Sinne eins macht mit seinem eigenen Volk, ja, wie können wir dann meinen, dass wahre biblische Lehre die Interessen meiner Gruppe oder meiner Konfession oder so zu vertreten hat? Gott steht über all dem. Gute Lehrer, die holen uns immer genau da heraus und die bringen unsere Gesinnung nach oben zu Jesus. Die richten unsere Gesinnung auf das, was über all dem steht, was uns menschlich umgibt und was uns menschlich prägt, wo auch vieles gut ist. Muss man deswegen überhaupt nicht über Bord werfen, aber unsere Gesinnung muss nach oben gerichtet sein. Im Kolosserbrief heißt es, schaut auf das, was oben ist, wo Christus sitzt, sitzen zur Rechten Gottes und schaut nicht auf das, was auf der Erde ist. Und genau das ist es, was gute Lehrer schaffen, dass wir eine Ahnung vom Reich Gottes bekommen, was über all dem steht. Lehrer, nach denen uns die Ohren jucken, die bedienen aber meistens unsere menschlichen Kategorien und Einteilungen und die verfestigen das Gefühl, dass wir die Guten sind und die anderen die Bösen. Das ist das, was meistens Lehrer bringen, die, nach denen uns die Ohren jucken. Mir selber ja auch. Das fühlt sich ja gut an, wenn einem sowas gesagt wird. Das ist doch nicht so, dass man da irgendwie gefeit vor wäre. Also, ob man nur Lehrer ist oder ob man jemand ist, der zuhört, das ist für uns alle eine Versuchung. Die Sache ist aber die, dass laut Jesus überhaupt gar keiner gut ist, weder Menschen noch Gebetskreise noch Kirchgemeinden noch irgendwas, sondern nur einer ist gut und zwar Gott. Und echte Lehrer Gottes, die lehren immer das Reich Gottes und die lehren die Gegenwart und die Realität Gottes. Und Lehrer des Reiches Gottes, die predigen eben etwas, das nicht von dieser Welt ist und genau deshalb eben an manchen Stellen im Widerspruch zu den Kategorien unseres Denkens steht. Deswegen kann es sein, dass einige der besten Lehrer, der besten geistlichen Lehrer auf der Welt nicht unbedingt beliebt sind bei einigen der frommsten Christen auf dieser Welt. Weil es für uns alle eine Herausforderung ist, das Reich Gottes wahrzunehmen und auszuhalten, was einfach mal so anders ist als unsere menschliche Natur und unsere Prägung. Und Gott ist es nicht egal, wenn ganze Gemeinden und Generationen falsch gelehrt werden. Das ist ein bisschen ernüchternd, wie oft in der Bibel auch vor Irrlehrern gewarnt wird. Und das ist Gott nicht egal, wenn Menschen falsch gelehrt werden. Spannend ist, dass eine der destruktivsten Formen falscher Lehre scheinbar die ist, dass sie die Einheit im Leib Jesu zerstört. Petrus sagt es an einer Stelle, also es wird mehrfach vor dem Einfluss falscher Lehrer in der Gemeinde gewarnt, aber Petrus, der beschreibt es so. Er sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Hausherrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Also Parteiungen oder Spaltungen. Er sagt, verderbenbringende Spaltungen, das ist das, was falsche Lehrer bringen werden. Falsche Lehrer, Pseudodidaskalos auf Griechisch, also Pseudodidaktiker, Pseudolehrer, Irrlehrer, im Grunde ist das Wort. Also sie führen in die Irre und interessanterweise wie? Irrlehrer führen in die Irre, wenn sie versuchen, den Körper Gottes, also den Leib Jesu in seine Einzelteile zu zerlegen. Nämlich zu spalten und zu trennen und zu Parteiungen zu schaffen, wie das Wort hier heißt. Wem die Einheit in der Gemeinde Jesu nichts wert ist, der ist aus neutestamentlicher Sicht ein Irrlehrer. Das ist ein hartes Wort. Wem es egal ist, dass Spaltungen geschehen und dass die Gemeinde getrennt wird und sozusagen der Leib Jesu, der Körper in seine Einzelteile zerfällt und Teile abgeschnitten werden und so, ist, so wie ich das verstehe, hat was Irrlehrendes an sich. In dieser Weise. Das wäre nochmal ein Thema für sich, ne? Das Thema Einheit, weil die Herausforderung ist ja an der Stelle, würde man jetzt an vielen Stellen wahrscheinlich ausweichen, dass man sagt, naja, ich bringe ja nicht Spaltung, weil die gehören ja sowieso nicht zum Leib Jesu. Das heißt, ich spalte nicht den Leib Jesu, weil die gehören ja sowieso nicht dazu. Ne? Oder auch die Frage, wie sieht denn Einheit auch praktisch aus? Das wären nochmal alles Themen für sich. Aber was wir festhalten können, ist das, was Petrus sagt. Ein Kennzeichen falscher Lehrer ist, dass sie spalten. Der Einfluss geistlicher Lehrer, der ist aus biblischer Sicht enorm. Zum Guten wie zum Schlechten. Immer wieder werden sie für das Gelingen und das Verderben verantwortlich gemacht. Es ist auch ein harter Job, ein geistlicher Lehrer zu sein, weil man ist von der Bibel her ziemlich oft schuld an dem, was zum Guten oder zum Schlechten gelungen ist. Und Jakobus, der führt das in seinem Brief auch grandios aus, der sagt, die Zunge ist fähig, die ganze Welt in Brand zu setzen. Also mit unseren Worten. Er sagt, wir können mit unseren Worten segnen und fluchen. Alles mit demselben Körperteil. Alles mit der Zunge. Im Talmud heißt es, das Wort gleicht der Biene. Es hat Honig und Stachel. Also wir können zerstörerisch wirken mit unseren Worten und wir können gleichzeitig was aufbauen. Wir können Reich Gottes mitbauen. Zum Guten und zum Bösen kann die ganze Welt gelenkt werden durch Worte. Weil nämlich Worte unser Denken bestimmen und aus dem Denken folgen alle Taten, die wir tun. Da, wo unser Denken gut oder schlecht geprägt ist, wird es immer Früchte tragen in dem, was wir tun, was wir leben und wie wir mit anderen auch umgehen und wie wir mit dieser Welt umgehen. Die größten Friedensaktivisten des letzten Jahrhunderts, die haben die Welt und die Gesellschaft nicht verändert mit Waffengewalt und Zwang, sondern mit Worten. Im Guten sehen wir das, also gerade das letzte Jahrhundert mit den ganzen Ideologien war krass. Auch viele der finstersten Ideologien haben sich ausgebreitet durch die Propaganda, durch die Worte. Wo einige Menschen, man muss fast sagen, eine dämonische Salbung hatten, ihre Worte einzusetzen. Oder es dazu verkehrt haben. Vielleicht liegt gerade auf den Leuten auch eine riesige Berufung, mit ihren Worten eigentlich was Gutes zu tun. Und sie haben es nicht ergriffen. Und gleichzeitig gab es Leute im letzten Jahrhundert, die haben das Denken der ganzen Gesellschaft verändert, auch wieder durch Worte. Und das gilt aber ja auch universell für uns alle. Also unsere Worte haben eine Kraft, Denken zu beeinflussen. Bei anderen. Bei jedem von uns. Und darüber hinaus gibt es aber dann trotzdem nochmal den Dienst des Lehrers, wo es Menschen gibt, deren Lebensaufgabe das förmlich ist, zu lehren und das Denken zu erneuern in Menschen. Und für diese Lehrer gilt nach Epheser 4 das Gleiche wie für alle anderen Dienste, nämlich diese Lehrer haben die Kraft und die Bevollmächtigung, die ganze Gemeinde Jesu auszurüsten für den Dienst, den sie in ihrer Zeit zu tun haben. Das ist ein zurüstender Dienst. Es gibt Menschen, die haben darüber, über das normale Maß hinaus, die Fähigkeit, mit ihren Worten Denken zu erneuern, hin zu Gott, hin zum Reich Gottes. Darin liegt eine gewaltige Kraft und auch eine riesige Verantwortung. Jakobus, der rät sogar dazu, ein bisschen zurückhaltend zu sein, Lehrer sein zu wollen. Er sagt, werdet nicht viele Lehrer, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, also sozusagen strebt nicht alle an, Lehrer zu werden, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle machen oft Fehler. Wir alle machen oft Fehler. Das stimmt. Aber je nachdem, was ich für einen Dienst und was ich für eine Verantwortung trage, haben die Fehler größere oder kleinere Konsequenzen. Auch für andere. Deswegen sagt er, wir Lehrer, also er bezieht sich da selber ein, wir empfangen ein schwereres Urteil, weil in dem Moment, wo wir Menschen falsch prägen im Denken, hat es viel schlimmere Auswirkungen, als wenn ich irgendeinen anderen Dienst getan hätte, wo nicht so viel Effekt bei rauskam, wo nicht so viel Folgen daraus entstehen. Wenn ich als Lehrer das Denken vieler Menschen präge, dann macht es einen großen Unterschied, ob ich gut oder schlecht gelehrt habe. Ob ich Wahrheit oder Falsches gelehrt habe. Das hat sogar Einfluss bis in die Ewigkeit hinein, denn für Gott macht es auch einen großen Unterschied, wer dafür verantwortlich ist, ob Menschen gut oder schlecht geprägt wurden. Besonders drastisch bei Kindern. Das, was Jesus sagt, ist verheerend. Er sagt in Matthäus 18, Abvers 6, wenn aber jemand einen dieser Kleinen, also dieser Kinder, die an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist unabwendbar, dass Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Das ist heftig. Es ist von daher schade, auch so, wenn der Dienst an Kindern in den Gemeinden manchmal nur so ein Beiwerk ist. Und die einfach betreut werden, damit die Erwachsenen sozusagen das Richtige erleben können, so den Gottesdienst, das, worum es eigentlich geht. Jesus dreht das Ganze komplett um. Er sagt in dem Zusammenhang, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und er sagt, es hat so viel Gewicht, Kinder gut zu lernen und Gutes weiterzugeben. Jesus sagt, die Kinder zum Guten und zu ihm hin zu lernen, das hat eine der größten Bedeutungen überhaupt, nach dem, was er hier in diesen Versen sagt. Und wo das nicht geschieht, wo Kinder nicht gut gelehrt werden, ist es verheerender als das meiste andere, was man sich vorstellen kann. Jesus sagt an der Stelle noch, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen, also eines dieser Kinder verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Link, kann man sagen, zwischen Himmel und Erde durch das, was an Kindern getan wird. Das kommt sofort vor Gott. Ja? Die Engel, die für die Kinder irgendwie zuständig sind, die sind vor Gott die ganze Zeit. Und das ist eine unmittelbare Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das, was wir Kindern tun, das tun wir Jesus selbst. Ob ich nun Erwachsene, Kinder oder sonst wen lehre, gilt aber grundsätzlich für alle, der Dienst des Lehrens, der kann das Leben und die Zukunft anderer Menschen sehr mächtig zu Gott hin prägen oder eben auch von ihm weg. Der Dienst des Lehrers ist ein mächtiges Werkzeug im Reich Gottes, was ganze Generationen prägen kann, zum Guten oder zum Schlechten. Gestern ist Billy Graham gestorben. Ne? Das war auch so, wo die ganzen großen Medien auch berichten, ja, über einen Mann, der ist ein Evangelist, ja, aber auch Lehrer und hat vor über 210 Millionen Menschen gepredigt in seinem Leben, hat Haufen US-Präsidenten als Seelsorger auch gedient, egal ob Republikaner oder Demokraten oder so, wo das so ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes sein kann, wenn jemand bereit ist, Reich Gottes zu predigen und zu lernen. Leider gibt es in vielen Gemeinden so eine Müdigkeit, Predigten zu hören, oder vor allem lange Predigten anzuhören. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass bisher was herausgekommen ist, bei dem, was ich so gehört habe, dann wird man leider gegen fast alles resistent im Leben. Also wenn man nicht das Gefühl hat, dass was bei rauskommt, dann entwickelt man Resistenzen. Aber genau darin liegt auch die Gefahr, dass wir nämlich abstumpfen, auch wir als Christen in unseren Gemeinden, dass wir abstumpfen für das, was man eigentlich dringend braucht, nämlich die Nahrungsquellen, die unser Denken positiv prägen, nämlich gute, gesunde Lehre. Wenn ich nicht bewusst mein Denken mit guten Dingen füttere, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass in meinem Leben nicht so viel bei rauskommt. Wir müssen uns selbst an der Stelle einer guten Prägung aussetzen. Am Ende macht es natürlich nicht die Länge von einer Predigt oder so, sondern der Inhalt. Aber das wurde mir auch schon gesagt, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Das ist ja sowas, was in manchen Gemeinden so ein bisschen Usus ist. Und da ist ja auch was dran. Ich meine, wir sind heute auch in so einer visuell geprägten Welt ja auch gewöhnt, dass es schnelle Wechsel gibt. Und dann hat man das Gefühl, einem fällt die Konzentration schwer. Aber andererseits fragt mal irgendeinen x-beliebigen Jugendlichen, wie lange er sich beim Zocken auf sein Spiel konzentrieren kann. Also über Stunden hinweg. Es gibt viele Lebensbereiche, wo es uns gelingt, stundenlang an einer Sache dran zu bleiben und am Ball zu bleiben. Warum uns das bei geistlicher Lehre nicht immer gelingt, wäre vor allen Dingen an der Stelle wahrscheinlich eine Frage an die Lehrer. Und das sage ich auch völlig selbstkritisch. An der Stelle muss man sich fragen, warum landet es nicht? Und möglicherweise muss man sich dann auch fragen, wie viel von Gottes lebendigem Wort ist tatsächlich durchgegangen durch mich als Lehrer? Wie viel von, also wenn Jesus sagt, von euch sollen Ströme lebendigen Wassers fließen, wie viel ist denn da durchgeflossen, dass es gelungen ist, dass Menschen wirklich dranbleiben können und Lehre in sich aufnehmen können? Sicherlich, es gibt unterschiedliche Böden, auf die das Wort Gottes fällt. Aber ich glaube, so diese Sicht, die ich auch immer mal höre, na, die Menschen wollen heute halt nichts mehr hören vom Wort Gottes oder so, das halte ich für eine, einfach für eine Ausrede, die an der Stelle nicht zutreffend ist. Menschen sind sehr wohl fähig, geistliche Dinge in sich aufzunehmen. Denn Gott selber sagt in seinem Wort, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern es wird bewirken, was Gott gefällt und ausführen, wozu er es gesandt hat. Jesaja 55, Vers 11. Gott sorgt selber dafür, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Deswegen ist es gut, wenn wir das suchen, dass wir selber Kanäle sind, wo Gott selbst durch uns spricht, wo echte geistliche Lehre das Reich Gottes voranbringt. So, aber jetzt will ich nicht die Last, die auf den Lehrern liegt, immer noch größer machen durch all diese Dinge. Es lohnt sich ja, diese Last zu tragen. Es lohnt sich, sich Gott zur Verfügung zu stellen als Lehrer, weil das, was dadurch gebaut werden kann, ist ungleich größer, ist so mächtig eigentlich auch. Es können ganze Gemeinden bis hin zu ganzen Gesellschaften oder Generationen durch gute Lehre nachhaltig verändert werden. Und zwar durch Predigten, durch Bücher, durch Filme, durch alle Medien hindurch, die zur Verfügung stehen. Also Lehre muss nicht immer nur in dieser verbalen Form kommen, dass jemand, so wie ich, über eine Stunde lang redet und man seine Not hat, am Ball zu bleiben, sondern jede Form von Medium, jedes Werkzeug kann genutzt werden, was man sich vorstellen kann. Ein Beispiel aus der Geschichte: 1852 hat Harriet Beecher Stowe das Buch Onkel Toms Hütte, das nur nochmal zur Veranschaulichung, also 1852 hat die Frau das Buch Onkel Toms Hütte veröffentlicht. Das ist ein Roman, der sich mit Sklaverei im 19. Jahrhundert befasst. Vielleicht haben es manche gelesen. Die erste Auflage war damals in 48 Stunden vergriffen. Es entstanden ziemlich schnell Übersetzungen in Deutsch, Niederländisch, Flämisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch. Es entstanden Theaterstücken, wo dieser Roman umgesetzt wurde. Circa 100 Ensembles waren damals in den USA mit dem Stück auf Tournee. Das hat sich rasant verbreitet. Das hat wiederum riesige Widerstände ausgelöst von Sklaverei-Befürwortern. Also da sind gleich, ich glaube, innerhalb kürzester Zeit in den USA, ich glaube, 27 Gegenromane sozusagen erschienen, also Anti-Onkel Toms Hütte-Geschichten, die die Sklaverei so ein Stück weit gerechtfertigt haben. Und unterm Strich kann man sagen, dass dieser Roman von dieser Frau, es war einfach ein Roman, ja, aber hat mehr zur Abschaffung der Sklaverei in den USA beigetragen als zahlreiche Predigten und Vorträge zusammengenommen. Gott hat durch so ein Medium hindurch das Denken von einer ganzen Generation zurechtgerückt. Menschen wurden gelehrt an dieser Stelle durch einen Roman hindurch über das Thema Sklaverei. Und als Abraham Lincoln dann diese Frau empfangen hat, die Harriet Beecher Stowe, mitten im Bürgerkrieg 1862 soll seine Aussage gewesen sein: Das ist also die kleine Dame, die diesen großen Krieg begonnen hat. Ja, das ist diese kleine Dame, die diesen großen Krieg begonnen hat, indem sie einfach ein Buch geschrieben hat. Eine Geschichte. Wahrheit zur richtigen Zeit an den richtigen Orten zu verbreiten, kann ganze Gesellschaften verändern. Das ist die mächtige Kraft, die in diesem Dienst des Lehrers steckt. In welcher Form auch immer er lehrt. Das ist die gewaltige Chance von diesem Dienst. Und da, wo Lehrer fallen und Schaden angerichtet haben, da gilt aber auch für Lehrer genau dasselbe wie für jeden anderen Menschen. Da, wo ein Lehrer Buße tut über dem, was er falsch gemacht hat, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Also, lasst uns nicht abgeschreckt werden von dieser, na, ich sag mal fast von dieser Macht und dieser Verantwortung, die an diesem Dienst hängt, wie an den anderen Diensten auch. Ja. Aber wo die Bibel selber sagt, es ist ein heikles Ding, so zu lernen, und trotzdem lohnt es sich. Gott hat immer gewirkt durch Menschen, die mutig bereit waren, Fehler zu machen. Und die es nicht gekümmert hat, dass auch manches gegen Baum geht. Hauptsache, man legt los für Gott und für sein Reich, dann wird er dafür sorgen, dass am Ende auch was Gutes bei rauskommt. Es gibt so diesen Spruch: Wer schläft, sündigt nicht. Ne? Aber ich meine, wer schläft und nichts sagt, der wird auch rein gar nichts beitragen zum Lauf der Geschichte und zum Lauf der Lebensgeschichte einzelner Menschen. Also lasst uns mutig unsere Zunge zum Guten einsetzen. Die anderen Dienste, um die es jetzt ging in den letzten Wochen, die brauchen die Lehrer. Gott will vom Himmel her das Denken von Menschen erneuern, damit dann auch Taten folgen und das Reich Gottes Gestalt gewinnt. Lehrer können genau an dieser Stelle, nämlich im Denken von Menschen, entscheidende Verlinkungen auch vornehmen zwischen den verschiedenen Diensten und zwischen dem, was Gott vom Himmel auf die Erde senden möchte. Ein paar Risiken gibt es natürlich für die Lehrer. Also zum Beispiel ein Risiko ist, dass ich die Lehrinhalte mehr liebe als die Zuhörer. Man kann sich als Lehrer total verlieren in dem, was man spannend findet, und kann sein, man hat überhaupt keinen Sinn für die Leute, die man lehrt. Das ist immer schlecht. Also so ein Lehrer wird Menschen nicht nachhaltig prägen. Das ist in der Schule genauso wie in der Gemeinde. Wenn ich Schüler nicht mag, dann werde ich ihnen noch nicht helfen können. Das hat doch so ein Kinderarzt und Entwicklungsforscher, Remo Lago, hat geschrieben, gute Lehrer mögen nicht nur die leistungsstarken, sondern auch die schwachen Kinder. Und lasst uns so auch rangehen an die Gemeinde Jesu, dass auch die Teile, die wir vielleicht in unserem Denken als schwach auch einschätzen und die wir nicht mögen, dass wir an der Stelle das bewusst suchen, die zu mögen, ansonsten werden wir ihnen überhaupt nicht helfen können. Dann wird durch uns nichts vorangehen. Also Lehrer, die die Gemeinde Jesu als Ganzes nicht wirklich lieben, die werden auch nicht der Gemeinde Jesu als Ganzes dienen können, um sie auszurüsten und für den Dienst zu bevollmächtigen. Und das gilt für alle anderen Dienste auch. Ich werde nur denen wirklich helfen können, wo ich suche, die zu lieben. Und wenn Lehrer die Wertschätzung für die anderen Dienste außer Acht lassen, also ich als Lehrer die Propheten nicht ausstehen kann, weil die mir immer dazwischen funken oder wie auch immer, dann werde ich zwar als Lehrer viele neue Lehrer produzieren. Ich werde eine gut gelehrte Gemeinde vielleicht zustande bringen, aber keine gesunde und keine reife Gemeinde Jesu, die nämlich Jesus in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Eine gesunde und eine reife Gemeinde wird erst dann zustande kommen, wenn die verschiedenen Dienste lernen, sich gegenseitig wertzuschätzen. Wolfgang Simson hat mal gesagt, ein Lehrer legt nicht wirklich die Fundamente selbst, aber er kann sie brillant erklären. Deswegen ist es schade, wenn eine Gemeinde zwar gute Lehrer hat, aber der ganze Rest fehlt. Es wird keine gesunde Gemeinde werden. Ein paar Bekannte von mir, die haben vor vielen Jahren in der Ukraine ein Therapiezentrum für Suchtkranke eröffnet, wo das nochmal für mich von ihrem Erzählen her spannend war, das so ein bisschen mitzukriegen. Also ein Therapiezentrum für Suchtkranke, und die erste Reaktion der Gemeinden vor Ort damals war so ungefähr: Wozu braucht man denn sowas? Ja, die Leute sollen die Bibel lesen, sich anständig bekehren, die Gottesdienste besuchen, dann kommt auch denen ihr Leben in Ordnung. Ja, jetzt fangen wir schon mit solchen menschlichen Methoden an, die Suchtkranken zu therapieren. Das Problem ist aber, dass sich ja in den Jahrzehnten, das habe ich letzte Woche gesagt, wirklich viele Leute bekehrt haben, auch gerade in Osteuropa. Aber die sind durch die Hintertür genauso schnell wieder verschwunden, wie sie reingekommen sind. Die haben sich bekehrt und die Gemeinden sind gewachsen, aber die Gemeinden haben zahlreiche Menschen wieder verloren, weil sie ihr Leben eben nicht durch Lehre allein auf die Reihe bekommen haben. Weil es nicht die gute Lehre allein war, was das Leben der Menschen so gefestigt hat, so transformiert hat, dass sie darin leben konnten. Wenn es nicht die anderen Dienste gibt, die Hirten, die Propheten, die Apostel, die Evangelisten, die gemeinsam ein Stück weit auch einen Himmel auf die Erde bringen, dann ist alle Lehre umsonst. Es wird nicht nachhaltig sein. Wolfgang Simson sagt über die Gemeinde, wie wir sie kennen, ein paar interessante Sätze. Er sagt, es war wohl etwas wie ein teuflischer Plan, dass der Pastor in der einen Ecke steht und die Menschen betreut, während die Propheten in einer anderen stehen, wo sie aus dem Fenster schauen. Die Lehrer sitzen alle in der Bibliothek, die Evangelisten trinken Kaffee mit Besuchern auf der Veranda und die Apostel sind gerade irgendwo in Übersee unterwegs. Statt einer Gruppe, in der diese fünffältigen Dienste zusammenwirken, entstanden fünf Gruppen mit dem jeweils einfältigen Dienst, der in einer gewissen Isolation von den anderen Diensten ausgeübt wurde. Es wäre für die Gemeinde Jesu von riesigem Wert, wenn wir zu einer Gemeinde werden, wo diese unterschiedlichen Perspektiven vom Himmel her und vom Reich Gottes wachsen und auch zusammenwirken. Aber dafür muss jede Form von Stolz und von Selbstgerechtigkeit in uns durchbrochen werden. Und zwar unabhängig davon, zu welcher Gruppe ich mich zähle oder eben auch gerade nicht zähle. Wir müssen es lernen, wenn wir zu einer reifen und mündigen und gesunden Gemeinde Jesu werden wollen und selber auch die Fülle von Gott ein Stück weit in unserem Leben erfahren und erfassen wollen, müssen wir lernen, dass diese Dinge zusammengehören. Und dass ich mich nicht nur einfältig bewege, auch in dem, was ich selber suche, was ich versuche zu leben und zu empfangen von Gott, sondern dass ich die Fülle Gottes, wie sie sich niederschlägt in unterschiedlichen Gaben und Diensten, wertschätzen kann. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur noch eine bildhafte Geschichte vortragen, wo vielleicht dieses Zusammenwirken dieser fünf Dienste nochmal ein bisschen anschaulich wird. Ist an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen auch zum Schmunzeln, vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber hört euch das mal an. Das Setting ist das, es ist ein Autounfall passiert und diese fünf Dienste kommen dazu. Was machen die? Also, gerade ist ein Autounfall passiert. Der Pastor springt als erster aus dem Auto. Er klettert herum, peilt die Lage und beginnt gezielt mit Erste-Hilfe-Maßnahmen an Verletzten. Er sammelt Decken, Jacken, Wasser und alles mögliche andere ein, um zu helfen und zu versorgen. Er behält den Überblick, kümmert sich um die allgemeine Sicherheit aller Anwesenden, der Verletzten sowie auch der Zuschauer, die durch den Unfall angelockt wurden. Er spricht mit jedem Einzelnen, fragt nach Name und Familienstand und ob es Kinder gibt. Er sammelt alle nützlichen Informationen, um das Notfallteam so schnell und effektiv wie möglich einzuweisen. Seine Anwesenheit bringt Ruhe in die Situation, die Leute fühlen sich gut aufgehoben und besonders mit ihm verbunden. Er fragt sich ernsthaft, ob er hätte Arzt werden sollen. Der Lehrer taucht als nächster auf. Er analysiert die Lage, um die Ursache für den Unfall zu ergründen. Er stellt sich ein wenig abseits, untersucht die Bremsspuren, schätzt die Abstände der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit vor dem Aufprall ab. Aus seinem reichen Wissensschatz der Straßenverkehrsregeln und des Autofahrerhandbuchs kann er eine fundierte Theorie über den Verursacher des Unfalls herleiten. Sein Fazit ist, dass Autofahrer im ganzen Land mehr Schulung benötigen und von Pflichtunterricht sowie kontinuierlichen Weiterbildungen sehr profitieren würden. Nun erscheint der Evangelist am Ort des Geschehens. Er fragt jeden, der dank des Pastors schon in Sicherheit gebracht wurde, wenn du heute an deinen Verletzungen sterben müsstest, wüsstest du, wohin du gehst, in den Himmel oder in die Hölle? Danach bemerkt er die große Menge an Zuschauern und Schaulustigen in ihren Autos. Er stellt ihnen die gleiche Frage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ihr heute sicher nach Hause kommt. Wisst ihr, wohin ihr dann geht? Die Menschen geben ihr Herz dem Herrn sofort an Ort und Stelle, dort am Straßenrand. Dann erklärt er all den frischen Gläubigen, dass das größte Geschenk, was man jemandem machen kann, das Geschenk der Errettung ist. Er bringt ihnen bei, wie man andere zu Jesus führt, betet mit allen gemeinsam um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Später sagt er, das war super, und beschließt, sich auf dem Rückweg in die Stadt einen Polizeifunkempfänger zuzulegen. Der Prophet wusste schon Bescheid, denn er hatte die Nacht zuvor von dem Unfall geträumt. Da in seinem Traum alle den Unfall überlebt hatten, widersteht er dem Geist des Todes und spricht voller Glauben und Salbung aus, dass alle leben und niemand sterben wird. Er verkündet, dass Engel um die Unfallstelle herum aufgestellt sind und betet für geöffnete Augen des Herzens, damit alle diese geistliche Realität wahrnehmen können. Dann geht er einfach herum und spricht über den einzelnen Leuten die Bestimmung für ihr Leben aus. Weiterhin setzt er einen Geist der Offenbarung über der ganzen Gruppe frei. Schließlich findet er durch Herumfragen heraus, wer der Leiter der Gruppe ist. Wenn er ihn gefunden hat, stellt er fest, ob derjenige wirklich von Gott dazu berufen ist. Oder falls sich keine solche Person finden lässt, bestimmt er einen Leiter. Der Apostel betet für die Verletzten. Er lädt das übernatürliche Wirken der Heilung Gottes an den Unfallort ein. Er berichtet, wie er selbst Gottes Kraft und sein Eingreifen bei anderen Autounfällen schon erlebt hat. Der Glaubenspegel bei den Menschen beginnt zu steigen. Er fragt herum, ob jemand Wärme in den Händen verspürt. Diejenigen, die dann die Hände heben, lässt er für andere um Heilung beten. Er demonstriert allen Anwesenden, dass das Reich Gottes ganz nahe ist. Später eröffnet er eine Schule für Menschen, die Zeugen von Autounfällen werden, und sendet sie in alle Welt, um Zeichen und Wunder zu tun. Schreibt Danny Silk in Kultur der Ehre. Also ihr merkt, dass diese fünf Dienste auch immer eine innere Haltung beschreiben. eine innere Ausrichtung, wie man durchs Leben geht, wie man die Welt sieht. Die Gaben, die Gott uns gibt, die entscheiden darüber, wie wir die Umstände wahrnehmen und welche Lösungsansätze wir verfolgen. Und ich glaube, die Erfahrung von den meisten von uns ist die, dass wir aus irgendeinem Teil von der Gemeinde Jesu kommen, wo eben ein so eine Perspektive das Ultimative ist, wie man geprägt ist. Man hat einen guten Hirten entweder kennengelernt oder einen guten Lehrer oder so. Hoffentlich hat man irgendeinen guten kennengelernt in irgendeinem Bereich. Aber es ist immer nur eine Perspektive. Und da ist nicht das eine besser als das andere, sondern gemeinsam leuchtet was vom Wesen Gottes auf, womit er uns hier auf dieser Erde begegnen will. Und so kommt der Himmel ein Stück weit auf die Erde. Und ich wünsche uns, dass wir das wirklich suchen können. Dass wir uns nicht zu schnell zufrieden geben, wenn in einem Bereich mal irgendwas schön ist und gut läuft, sondern dass wir suchen, dass Gottes Fülle in seiner ganzen Vielfalt Gestalt gewinnt und sichtbar wird in dem, was wir als Gemeinde hier kennen, in unserem Umfeld. Und dass wir das suchen, wirklich eine Wertschätzung zu entwickeln für Dienste, die vielleicht anders ticken als wir, aber vielleicht möglicherweise einen Aspekt von Gottes Wesen in sich tragen, was uns bisher vielleicht ein bisschen abgeht. Und dass wir da das wirklich ganz bewusst suchen und das Willkommen heißen unter uns in dem, was wir vom Leib Jesu kennengelernt haben und wo wir selber mitgestalten. Und dass wir, wenn wir selber merken, wir haben eine Gabe, eine Berufung, eine Fähigkeit in einem bestimmten Bereich, dass wir bewusst Ergänzung suchen dazu. Und nicht, dass wir uns nur als Lehrer nur mit anderen Lehrern umgeben, sondern dass wir bewusst Leute suchen, die uns helfen können, andere Facetten vom Reich Gottes kennenzulernen. Und das wünsche ich uns. Und jetzt möchte ich noch beten. Gott, ich danke dir, dass du nicht so einfältig bist, wie wir oft geprägt sind. Und ich will dir das klagen und will dir das auch bekennen, dass ich im Grunde nicht viel Ahnung habe von dem, was bei dir noch alles da ist, was in dir alles angelegt ist in deinem Wesen und wie du dein Reich bauen willst. Herr, und wir wollen es suchen, wir wollen es kennenlernen und wir beten, dass du uns da hineinnimmst. Und dass wir in die Vielfalt deiner Kraft, in die Vielfalt deines Reiches hineinkommen, persönlich, aber auch als Leib Jesu hier im Erzgebirge. Herr, und ich bitte dich, dass das, was wir hier überschauen können in unserer Region, dass du dir hier ein Leib, eine Braut, eine Gemeinde aufbaust, wo all das Gestalt gewinnt, wo die Offenheit und das Suchen groß ist nach all dem, was dir wichtig ist. Herr, ich bitte dich, dass du unter uns Apostel berufst und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer, die voll in ihrer Stärke, in ihrer Berufung, in ihrer Salbung leben können und dass wir das wertschätzen können, wenn wir solchen Leuten begegnen unter uns. Herr, ich bitte dich, dass du uns selbst näher zu dir ziehst, dass wir mehr von dir mitbekommen, was dir wichtig ist für unser eigenes Leben und dass du uns hineinnimmst in deinen Plan, hineinnimmst in deine Gemeinde und in das, was du in unserer Zeit tun möchtest. Wir wollen dir alle Ehre geben, Herr, du bist nicht einfach nur ein Mensch, sondern du bist über all dem. Und wir bitten dich, dass du uns herausholst aus unserem kleinen Denken, dass du unseren Horizont erweiterst und dass wir mehr mitbekommen von deiner Realität, Herr. Amen.